NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Recep Tayyip Erdogan bleibt türkischer Staatspräsident. Nur hat er seit heute noch mehr Macht als bisher. Und die wird er vermutlich nutzen. Wir berichten gleich über Erdogans Vereidigung und deren Konsequenzen. Wir analysieren den Umgang des Deutschen Fußballbunds mit Mesut Özil. Denn der Konflikt um den Nationalspieler ist längst nicht ausgestanden. Und aus Thailand hören wir mehr über den aktuellen Stand der Höhlenrettung. Als erstes aber in Bericht und Kommentar der Brexit und seine Folgen, die spätestens seit heute dramatisch sind. Am Wochenende hatte ja die britische Premierministerin Theresa May ihre Absichten skizziert, die auf einen, nennen wir es mal, weichen Brexit hinauslaufen, mit möglichst wenig Veränderungen zum jetzigen Status. Genau das bereitet ihr aber heute einen Riesenärger in der eigenen konservativen Partei. In London ist nicht nur der zuständige Ressortchef zurückgetreten, sondern inzwischen heute Nachmittag auch Außenminister Boris Johnson. Anne Demmer.
Zunächst hieß es nur, dass Außenminister Boris Johnson eine Pressekonferenz im Rahmen des Westbalkan-Gipfels absage. Man konnte nur vermuten, was sich hinter den Kulissen abspielte. Den Brexit-Vorschlag von Theresa May nannte der Hardliner Boris Johnson bereits am Freitag einen Scheißhaufen, hatte ihn aber abgesegnet, nun sein Rücktritt. Die britische Premierministerin akzeptierte ihn in einer E-Mail. Der Druck auf Theresa May wächst, ihr Kabinett bröckelt. Der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, der zu den führenden Anhängern eines harten Austritts gehört, hatte bereits den Rücktritt des Brexit-Ministers David Davis begrüßt.
Well, I think his resignation is very important and in the great tradition of resignations.
Sein Rücktritt ist sehr wichtig. Rücktritte haben eine Tradition. Für ihn war das, was am Freitag bei der Sondersitzung in Chequers herausgekommen ist, nicht akzeptabel. Der Brexit ist so verwässert, dass man ihn kaum noch erkennen kann. Seinen Nachfolger Dominic Raab hält er für eine gute Wahl. Dominic ist sehr fähig. Die Frage ist nur, wer die Verhandlungen in Brüssel in Zukunft führen wird. Wird es Dominic machen? Wenn die Premierministerin das übernimmt und quasi den Brexit vermeidet, dann macht seine Ernennung keinen Unterschied. Der 44-jährige Dominic Raab gilt als aufstrebender Politiker. Er ist ein Brexit-Hardliner. Bereits vor dem Referendum vor 2 Jahren setzte er sich vehement für einen EU-Austritt seines Landes ein. Für den deutschen Staatsminister für Europa, Michael Roth, drängt die Zeit. Der Stichtag für den Brexit nahe. Großbritannien wird in knapp 9 Monaten aus der EU austreten. Zu der Brexit-Vorlage von Theresa May sagt er:
Das ist jetzt der erste substanzielle Vorschlag seitens der britischen Regierung, der auf dem Tisch liegt. Offenkundig gibt es aber auch darüber Konflikte.
Der Plan sieht die Schaffung einer Freihandelszone mit der EU für Güter sowie weitere enge Beziehungen zur EU vor. Es liege nun vor allen Dingen in den Händen der Briten selbst, so Roth.
Wir sind bereit, wirklich substanziell und auch konkret die nächsten Wochen zu verhandeln, damit am Ende ein Ergebnis rauskommt, dass Großbritannien so eng wie irgend möglich mit der EU der 27 zusammenarbeiten kann. Aber eines bleibt auch weiterhin klar: Wenn man aus der EU heraustritt, dann kann man die Vorteile nicht mitnehmen, die mit einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union verbunden sind.
Halten wir einstweilen fest, heute ist sie noch ein Stück unübersichtlicher geworden, die Lage rund um den Brexit. Und womöglich sind die Signale aus London heute noch nicht das letzte Wort, denn Theresa May ist nicht nur konfrontiert mit Widerworten aus ihrer Partei. Sie hat auch, daran erinnern wir uns, keine Mehrheit im Parlament. Worauf stellen sich EU-Verantwortliche in Brüssel also jetzt ein? Karin Bensch.
Politiker kommen und gehen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit Blick auf die Rücktritte der beiden Brexit-Hardliner Boris Johnson und David Davies.
When it comes to Brexit, politicians come and go.
Aber die Probleme, die sie für ihre Leute geschaffen haben, die bleiben, meinte Tusk.
But the problems they have created for the people remain.
Das Durcheinander, das durch den Brexit hervorgerufen werde, sei das größte Problem in der Geschichte der Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Das Problem ist immer noch weit von einer Lösung entfernt, kritisierte Tusk.
And it is still very far from being solved.
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommentierte knapp und sarkastisch, die Rücktritte hätten bewiesen, dass bei der Klausur des britischen Kabinetts am Freitag großes Einvernehmen geherrscht habe. Die EU-Kommission sieht durch die Rücktritte keine Hindernisse für die weiteren Verhandlungen über den Ausstieg Großbritanniens. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, forderte die britische Regierung auf, trotz der neuen Turbulenzen die Verhandlungen schnell voranzutreiben. Es ist im Interesse beider, dass wir vorankommen. twitterte der liberale Belgier. Sollte Theresa May in der britischen Regierung die Mehrheit für ihren Kurs behalten und Pläne auf den Tisch legen, mit denen die EU etwas anfangen kann, dann könnte der Brexit deutlich weicher ausfallen als ursprünglich geplant. Also kein harter Schnitt, sondern auch weiterhin Verbindungen in Wirtschaft und Politik.
Es gibt beide Arten von T-Shirts und Tassen im Vereinigten Königreich. Einerseits Keep Calm and Brexit, andererseits Keep Calm, No Brexit. Und irgendwo dazwischen bewegt sich die Premierministerin Theresa May. Aber nach Ruhe sieht da wenig aus bei den Konservativen, mehr nach Scherbenhaufen. Vor allem seit dem heutigen Rücktritt von Außenminister Johnson. Also, was ist jetzt die Lektion aus alledem? Hier ist die Meinung von Jens-Peter Marquardt.
Zwei Tage lang durfte sich die Premierministerin als Siegerin fühlen. In Basta-Manier hatte Theresa May am Freitag das Kabinett auf ihre Linie eingeschworen. Endlich hatten die Briten einen Plan für den Austritt aus der EU. Keinen perfekten, aber immerhin einen Verhandlungsansatz. Ausreichend für einen Neustart der Verhandlungen in Brüssel. Das Wochenende verlief zunächst ungewöhnlich ruhig und friedlich für die notorisch zerstrittenen Konservativen, endete dann aber doch mit einem Paukenschlag. Mit dem Rücktritt von Brexit-Minister David Davis, also des Mannes, der die EU-Kommission und ihren Chefunterhändler Michel Barnier für den Chequers-Plan begeistern sollte. Daraus wird nun nichts, konnte auch nichts werden. Denn Davis hatte Mays Modell einer Freihandelszone für Industriegüter und Agrarprodukte einschließlich eines ziemlich komplizierten und aufwendigen Zollarrangements zuvor bereits als nicht machbar bezeichnet. Wie sollte Davis da eine ohnehin skeptische EU von etwas überzeugen, an das er selber nicht glaubt? Also war es nur konsequent, dass der Minister es gar nicht erst versuchte, sondern sich gleich aus dem Kabinett verabschiedete. Damit geriet auch der prominenteste Brexiteer im Kabinett unter Druck, Außenminister Boris Johnson. Er hatte Mays Brexit-Paket noch drastischer kritisiert, es wörtlich als zu Deutsch Scheißhaufen bezeichnet. Konnte der Außenminister mit dieser Position im Kabinett verbleiben? Nein, entschied er heute selber und ging ebenfalls von der Fahne. Damit wird es jetzt gefährlich für Theresa May. Der flamboyante Johnson hatte in den vergangenen Jahren nicht nur die konservativen Parteitage aufgemischt, er war während des Referendums auch das Schwergewicht hinter der Kampagne für den Austritt aus der EU. Selbst im Kabinett konnte die Premierministerin ihn kaum bändigen. Außerhalb der Kabinettsdisziplin kann er noch mehr Schaden anrichten. Was also ein Durchbruch sein sollte und mit einem Basta auf dem Landsitz begann, ist jetzt nur noch ein Scherbenhaufen. Und was eigentlich der dringend nötige Neustart für die Verhandlungen in Brüssel werden sollte, ist jetzt zu einem umfassenden Fehlstart geworden. Der interne Zank der Briten hat schon zu viel Zeit gekostet. Ein Ende ist nicht in Sicht und ein vernünftiges Abkommen bis zum Austrittstermin im kommenden März wird immer unwahrscheinlicher.
Der Kommentar im Echo des Tages von Jens-Peter Marquardt. Jetzt zum Einsatz der Höhlenretter in Thailand. Nachdem gestern die ersten eingeschlossenen jungen Männer die Höhle verlassen konnten, haben Helfer heute die Rettungsaktion fortgesetzt. Dazu muss man sagen, die Erwartungen sind hoch. Der Einsatz bleibt aber gefährlich. Unser Korrespondent Albrecht Breitschuh ist in Thailand. Herr Breitschuh, bei Ihnen ist es ja kurz vor Mitternacht mittlerweile. Wie ist denn der Tag verlaufen?
Wieder sehr erfolgreich, wie der gestrige auch. Wieder wurden vier Jungen aus der Höhle befreit und danach in ein Krankenhaus gebracht. Also dahinter scheint dann doch ein Plan zu stehen, dass die Eingeschlossenen in insgesamt drei Rettungsabschnitten jetzt ans Tageslicht, ans Freie gebracht werden sollen. Also gestern vier, heute vier und den heute vier Geretteten, denen geht es, so sagte zumindest der Leiter der Einsatzkräfte auf einer Pressekonferenz vor ungefähr einer Stunde, den Vieren geht es, den Umständen entsprechend gut.
Das Motto lautet ja, wir holen erstmal die Stärksten der Jungs raus. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Aktion von Tag zu Tag schwieriger wird?
Nicht unbedingt, und mit den Stärksten ist nicht unbedingt gemeint den physisch Stärksten, sondern möglicherweise auch den psychisch Stärksten, diejenigen, die sich also gesagt haben, wir schaffen das auf jeden Fall. Man kann möglicherweise daraus schließen, dass man am Anfang Erfolg haben wollte und das Ganze erstmal ins Rollen bringen wollte. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die vier oder fünf, die jetzt noch verblieben sind, dass es für sie psychisch sehr belastend sein muss, wenn ihre Kameraden jetzt nicht mehr da sind, wenn es um sie herum immer einsamer wird. Dunkel ist es ohnehin, aber der Arzt, der australische Arzt, der sich vor Beginn der gesamten Aktion, auch er ein ausgebildeter Taucher, vom Gesundheitszustand der 13 jungen oder jungen Männer überzeugt hat, der sagte, alle sind in einem guten Zustand und deswegen glaube ich, dass auch die verbliebenen fünf das morgen noch schaffen werden.
Kritisch bei alledem ist ja einerseits der Sauerstoffgehalt in der Luft in dieser Höhle, andererseits der Pegelstand des Wassers. Was hat sich da getan?
Also das mit dem Wasser hat sich einigermaßen günstig entwickelt. Es regnet zwar immer mal wieder und immer mal wieder auch kräftig, aber der Wasserstand in der Höhle ist bisher nicht so gestiegen, dass er die Rettungsarbeiten erschwert. Das kann man natürlich nicht vorhersagen. So etwas kann ziemlich schnell gehen, vor allem in Zeiten des Monsuns. Also deswegen ist nach wie vor Eile geboten. Wenn sich erst einmal eine der Kammern auf dem Weg zu den Jungs wieder mit Wasser füllt, dann wird es wieder schwerer, da durchzukommen. Und es ist tatsächlich auch deswegen, Sie haben es angesprochen, Eile geboten, weil der Sauerstoff an dem Standpunkt, an dem sich jetzt noch fünf junge Leute befinden, weil er doch empfindlich gesunken ist. Also auch morgen wird das nochmal wieder eine ganz große Herausforderung.
Heißt das, Sie rechnen damit, dass die Aktion morgen abgeschlossen werden kann?
Ich rechne damit, einfach weil diese Aufteilung gestern vier, heute vier, dann scheint es für mich ziemlich sicher zu sein, dass morgen die letzten fünf geholt werden sollen. Und ich glaube auch, dass dieser Pausenrhythmus eingehalten wird, also 10 bis 20 Stunden, bis die Aktion losgeht. Das dürfte dann Ortszeit sein, 11 Uhr morgens wieder. Das wäre in Deutschland 6 Uhr morgens, wenn der dritte und der hoffentlich letzte erfolgreiche Teil beginnen wird.
Und dann berichten wir wieder hier auf WDR 5 und NDR Info. Albrecht Breitschuber das. Vielen Dank. Chinas Wirtschaftsdiplomatie läuft auf Hochtouren weltweit. Erst vergangene Woche lief in Bulgariens Hauptstadt Sofia ein Unternehmerforum von 16 ost- und mitteleuropäischen Staaten mit China. Auf diesem Gipfel hat der chinesische Regierungschef Li Keqiang betont, sein Land wolle eine offene und blühende EU sehen. Aber klar, wirtschaftliche Interessen stehen für Peking im Mittelpunkt. Außerdem sucht China erkennbar Verbündete in Europa. Heute war Li zu Gast in Berlin. Isabel Reif hat zugehört.
Deutschland und China haben heute über 20 neue Vereinbarungen unterzeichnet. Die Zusammenarbeit soll intensiviert werden in der Landwirtschaft, in der Ausbildung von Fachkräften, beim autonomen Fahren und auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Fortschritte gibt es bei zwei kritischen Punkten. Die deutsche Wirtschaft beklagt, dass es in China keine Rechtssicherheit gibt und sie dort nicht ausreichend investieren kann. China will sich nun öffnen. In der Automobilbranche sollen deutsche Unternehmen mehr als 50% der Anteile eines Unternehmens besitzen dürfen. Auch der Finanzmarkt soll geöffnet werden. Und die Bundeskanzlerin hofft auf noch weitere Abkommen.
Wir haben gute Chancen, bald ein Rechtshilfeabkommen miteinander abzuschließen. Und wir brauchen unbedingt weiter auch den Cyberdialog, weil hier nicht nur im Bereich Sicherheit eine große Notwendigkeit besteht, sondern auch im Bereich des Datenaustausches der Industrie 4.0.
Der chinesische Ministerpräsident Li erklärte, die chinesische Regierung zwinge niemanden zum Technologietransfer. China brauche aber Innovationen. Früher sei der Meister arbeitslos geworden, habe er seinen Schülern alles beigebracht. Aber heute ginge der technologische Wandel immer schneller voran. Da dürfe man seine Schätze nicht zu Hause verbergen. China und Deutschland seien nicht immer einer Meinung, aber man finde Lösungen. Sowohl Li als auch Merkel zeigten sich zufrieden, wenn Li auch immer wieder darauf hinwies, die Fragen der Journalisten wollten doch niemanden schikanieren. Li beteuerte, China arbeite an der Menschenrechtslage, sie habe sich auch schon verbessert. Zum Handelskonflikt mit den USA sagten beide nur, dass sie sich zum Freihandel bekennen und vor Protektionismus warnen. Beide halten auch weiterhin am Atomabkommen mit dem Iran fest. Merkel sprach von aktuellen Problemen, die mit den USA zu besprechen seien. Und Li lenkte ein, mit Harmonie blühe der Handel.
Heute hat in der Türkei eine neue Zeitrechnung begonnen. Die veränderte Verfassung ist endgültig in Kraft und an der Staatsspitze steht für weitere fünf Jahre Recep Tayyip Erdogan. Nur hat Erdogan jetzt noch mehr Macht als bisher. Er kann, wie man so sagt, durchregieren, denn es gibt keinen Ministerpräsidenten mehr und die Opposition ist geschwächt oder kleinlaut. Christian Budgereit, unser Istanbul-Korrespondent, die Vereidigung, Herr Budgereit, da haben viele damit gerechnet, dass das eine richtig feierliche, pompöse Veranstaltung wird. War sie das?
Ja, sie hatte mehrere Teile. Es fing relativ protestantisch nüchtern an, kann man sagen, im Parlament. Da saßen die Abgeordneten. Erdogan hat seinen Amtseid geleistet. Er hat geschworen, dass er eben in Neutralität und mit all seiner Kraft das Amt ausführen werde. Er hat auch gesagt, er wolle am Ideal, wonach jedermann im Land grundlegende Freiheiten und Menschenrechte genieße, festhalten. Dann gab es Applaus, zumindest von seinen Getreuen. Die größte Oppositionspartei, die CHP, die hat nicht geklatscht. Die Abgeordneten sind auch nicht einmal aufgestanden, denn sie lehnen dieses neue System ab. Erdogan ist dann anschließend zum Atatürk-Mausoleum gefahren und hat eben dem Staatsgründer seine Aufwartung gemacht. Damit hat er eine Tradition der türkischen Präsidenten fortgesetzt. Und dann wurde es wirklich prachtvoll. Es ging dann eben weiter in den Palast des Staatspräsidenten. Da wurde die lange Limousine begleitet von einer Reiterstaffel auf den letzten paar hundert Metern. Und da warteten eben auch schon 6.000 Gäste auf den frisch gebackenen Präsidenten.
Eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs waren dabei, unter anderem auch Gerhard Schröder. Wieso das denn?
Ja, das ist schon ein bisschen erstaunlich, wo dieser Gerhard Schröder auftaucht. Er hat ja offenbar einen sehr guten Draht zu Herrn Erdogan. Er hat ja auch damals wohl geheime Verhandlungen geführt, als es um die Freilassung von Peter Steutner ging. Und da hatte man wohl gedacht, von deutscher Seite sei es gar nicht schlecht, den Ex-Kanzler dahin zu schicken. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte auch, bei solchen Vereidigungen sei es durchaus möglich, dass Deutschland von ehemaligen Amtsinhabern vertreten werde. Italien hat das so ähnlich gemacht. Die haben Silvio Berlusconi geschickt, aber es gab auch andere illustre Gestalten, eben wie den russischen Ministerpräsidenten Medvedev oder den Emir von Katar.
Gestern noch hatte Erdogan per Dekret über 18.500 Beschäftigte im öffentlichen Dienst entlassen, weitere Zeitungen, Fernsehsender geschlossen. Das sind ja nun keine Signale der Versöhnung. War das heute, klang das heute anders, jetzt wo er unumstrittener Staatschef ist?
Das klang ein wenig anders heute, allein schon diese Formel, nachdem er im Parlament seinen Schwur abgelegt hat, eben mit den grundlegenden Freiheiten und Menschenrechten. Natürlich, wenn man nach einem Ideal strebt, weiß man nicht, wie weit man davon entfernt ist, aber Erdogan hat schon versöhnliche Worte angestimmt. Er spricht auch mal wieder von Demokratie, er spricht auch davon, die Justiz zu stärken, nachdem sie ja vorher maßgeblich geschwächt wurde in den letzten beiden Jahren. Wie das dann gehen soll, wenn er alleine eben 12 der 15 Verfassungsrichter ernennt, wenn er mehr Einfluss auf die Justiz haben kann, dann kann er sie natürlich stärken, aber Kritiker befürchten eher das Gegenteil. Also wir wissen noch nicht so richtig, wo dieser neue Erdogan mit der neuen Türkei nun hinsteuert. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, jetzt hat er sein Ziel erreicht, er hat die absolute Macht, er kann die Zügel lockerer lassen. Andere hingegen denken eher, dass er diese Macht ausnutzen wird, um eben, wie Sie schon gesagt haben, durchzuregieren und seine Vorstellung von einer Türkei noch intensiver umzusetzen.
Christian Butkereit wird das weiter beobachten. Vielen Dank. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Ukraine hat in den vergangenen 4 Jahren mehr Reformen auf den Weg gebracht als in den 20 Jahren davor. Das sagen die einen und sie loben den ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Die anderen finden, in der Ukraine herrschen immer noch Misswirtschaft und Korruption und der Präsident tut zu wenig dagegen. Die Wirksamkeit ukrainischer Reformen, so oder so, waren heute Hauptthema auf einem EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel. Das ist bereits der 20. dieser Art. Kai Küstner.
Die jährlich stattfindenden Gipfeltreffen zwischen der EU und der Ukraine werden stets weit im Voraus geplant. Doch diesmal lag der Zeitpunkt so, als sei er einem Drehbuch folgend gesetzt worden. Fand das Treffen in Brüssel doch exakt eine Woche vor der Begegnung von US-Präsident Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Helsinki statt und bekam damit fast den Charakter eines Gegengipfels. Ohne das Trump-Putin-Treffen ausdrücklich zu erwähnen, war es der EU jedenfalls ein Anliegen zu zeigen, wie unerschütterlich sie an der Seite Kiews stehe. Die EU hält ihre standhafte Unterstützung für die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine aufrecht, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Erst vor wenigen Tagen hatte die Europäische Union die schmerzhaften Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen Moskaus Einmischung in der Ostukraine verlängert. Dies alles findet vor dem Hintergrund von Spekulationen in den US-Medien statt. Präsident Trump könne beim Gipfel mit Putin unter Umständen so weit gehen, im Zuge eines großen Deals gar die Annexion der Krim-Halbinsel durch Moskau anzuerkennen. Ein Anliegen war es der EU-Seite, den Gipfel für den Aufruf an Moskau zu nutzen, alle ukrainischen Politiker politischen Gefangenen freizulassen. Wir sollten die russische Führung daran erinnern, dass das Image Russlands nicht nur von der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft abhängt. So Tusk. Was das Verhältnis zur Ukraine selbst angeht, so lobten beide Seiten das im September vergangenen Jahres in Kraft getretene Freihandelsabkommen sowie die Aufhebung des Visumszwangs für Ukrainer bei Reisen in die EU als Erfolge. EU-Kommissionschef Juncker stellte aber auch klar, dass der Reformprozess, vor allem der Kampf gegen die Korruption, weitergehen müsse. Je mehr sich die Ukraine reformiert, umso mehr entwickelt sich auch die Unterstützung von Seiten der EU. Eins ist bei dem auch klar, die Ukraine hat derzeit nicht die geringste Chance, Mitglied der Europäischen Union oder auch der NATO zu werden. Was folglich bei den Gesprächen auch nicht auf der Tagesordnung stand.
Kai Küstner, am Samstag feiern die Franzosen ihren Nationalfeiertag, den 14. Juli. Da ist es ja ganz gut, vorher zu wissen, wo Frankreich steht und welche politischen Pläne der Staatspräsident hat. Genau darum ging es heute bei der feierlichen Rede von Emmanuel Macron vor den Abgeordneten beider Parlamente. Im Schloss von Versailles. Beobachter sagen, in seinem ersten Amtsjahr hat Macron viel angestoßen, aber seine Beliebtheitswerte sind im Sinkflug. Laut aktuellen Umfragen halten 70% der Franzosen seine Politik für sozial ungerecht. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Überraschung. Emmanuel Macron ist nicht nur der auserwählte Überflieger, das Wunderkind, dem irgendwie alles mühelos zu gelingen scheint.
Je veux vous faire une confidence.
Ich möchte Ihnen ein Geständnis machen, sagte der Präsident vor den Abgeordneten in Versailles. Es gibt eines, das weiß jeder Präsident, nämlich, dass er nicht alles kann und nicht alles schaffen kann. Und so ist es bei mir auch.
Je sais que je ne réussis pas tout.
Nach einem Jahr im Amt sind die Herausforderungen nicht kleiner geworden, aber ein bisschen Lob für sich und die versammelten Politiker und Politikerinnen muss auch sein. Das vergangene Jahr war das Jahr der gehaltenen Versprechen. Die Franzosen sehen die ersten Ergebnisse auf ihren Gehaltszetteln, in den Schulen, auf dem Arbeitsmarkt. Aber es braucht Zeit, manchmal viel Zeit, bis die Transformation in diesem Land ankommt. Macron hört und sieht natürlich auch, dass in Frankreich die Ungleichheit zunimmt, dass sich viele Franzosen abgehängt fühlen von einem Präsidenten, den die Opposition den Président des Riches, den Präsidenten der Reichen, schmäht. Für Macron aber ist nicht die Schere zwischen Reich und Arm, sondern eine andere Schere entscheidend.
Nous avons des inégalités croissantes.
Bei uns herrscht auch wachsende Ungleichheit. Nur haben wir seit 30 Jahren eine Chancenungleichheit, die mich massiv beschäftigt. Eine Ungleichheit, je nachdem, wo man geboren ist, in welchen Familien. Diese Ungleichheit bekämpfen wir an der Wurzel. Für mich ist der erste Pfeiler meiner Sozialpolitik die Emanzipation von diesem angeblich unvermeidlichen Schicksal.
Qui libère du déterminisme social.
Macron versucht in Versailles seinen Politikansatz zu erklären. Ermächtigung ist das Stichwort, Leistung muss sich lohnen. Für ihn gibt es keine Wirtschafts- oder Sozialreformen, sondern die Reformen gehen Hand in Hand, eins nach dem anderen. So geht Politik à la Macron.
Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau.
Wenn man einen Kuchen verteilen will, muss man erst einmal einen haben. Und die Unternehmer und das produzierende Gewerbe, die machen den Kuchen nun mal.
Et personne d'autre.
In der Opposition wurde der Vortrag des Präsidenten naturgemäß eher kritisch gesehen. Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National ätzte, sie habe einen Coach bei einem Seminar gehört.
J'ai été frappé par sa vision de la France.
Seine Vision von Frankreich hat mich verblüfft. Es gibt angeblich nur die, die mit ihm übereinstimmen, und der Rest hat Angst. Er verschließt einfach die Augen vor der Realität.
Des difficultés de notre pays.
Aber immerhin war Le Pen anwesend. Die Linksextremen der France Insoumise hatten sich gar nicht erst nach Versailles begeben, aus Protest, dass der Präsident spricht und dann wieder verschwindet. Nach über einer Stunde französischer Binnenschau kam Macron dann schließlich noch zu seinem Lieblingsthema Europa und einer seiner zentralen Herausforderungen der Migrationspolitik.
Jamais la France n'acceptera.
Niemals wird Frankreich sogenannte einfache Lösungen akzeptieren, die darin bestehen, Flüchtlinge durch Europa zu deportieren, um sie in Lager zu stecken, wo auch immer diese Lager dann sein sollen. Und die weiteren Aussichten? Keine Alleingänge, keine Nationalismen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der deutsche Reitsport trauert um Hans-Günther Winkler. Stammt aus Wuppertal-Barmen und er hat sich über Jahrzehnte entwickelt zum erfolgreichsten Springreiter der Olympiageschichte. Seine Auftritte mit der Stute Haller sind legendär. Eins seiner Bücher heißt demzufolge logischerweise auch Haller, meine Pferde und ich. Vergangene Nacht ist Winkler gestorben, im Alter von 91 Jahren. Ein Nachruf von Markus Tepper.
Mit Hans-Günther Winkler stirbt der erfolgreichste Springreiter aller Zeiten. Bis zu seinem Abschied vom aktiven Sport 1986 als knapp 60-Jähriger wurde Hans-Günther Winkler, den meisten Reitern kurz als HGW bekannt, 5-mal Olympiasieger, 2-mal Welt- und 1-mal Europameister. 107-mal ritt er für Deutschland bei Nationenpreisen, bis heute unerreicht.
Der liebe Gott ist gut mit mir gewesen und die Gene und alles und darum bin ich so, wie ich bin.
Geboren am 24. Juli 1926 in Wuppertal-Barmen, als Sohn eines Reitlehrers, waren ihm Stiefel, Sattel und Zaumzeug quasi schon in die Wiege gelegt. Und obwohl er nicht nur ein guter Spring-, sondern auch Dressurreiter war, absolvierte er nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ausbildung zum Textilkaufmann. Zur Legende wurde Hans-Günther Winkler am 17. Juni 1956 bei den Olympischen Reiterspielen in Stockholm. Schwer an der Leiste verletzt, reitet Winkler schreiend vor Schmerz im Sattel seiner Stute Haller zur Goldmedaille.
Haller weiß ganz genau, worum es jetzt geht.
Angaloppiert, erster Sprung geschrien, geschrien. Und je mehr ich schrie und mich drückte, je höher sprang die. Weil die wusste, irgendwas war nicht in Ordnung und sie hat mir geholfen.
Verzeihen Sie, wenn ich so erregt werde, aber Haller lacht noch immer. Man merkt es bis zu uns herauf. Haller sagt, nun kommt das Gatter, viel Fehler kann ich nicht mehr machen. Lass mich in Ruhe, da gehe ich drüber hinweg. Und jetzt wollen wir sehen, der letzte Sprung und...
Haller wird an diesem Tag zur Wunderstute und Hans-Günther Winkler zu einer deutschen Sportlegende. In einer Reihe genannt mit Max Schmeling oder Fritz Walter. Auch nach seiner aktiven Zeit bleibt er dem Reitsport verbunden, als Trainer, offizieller Buchautor und Vermarkter, mit klarem Blick und ohne Wehmut.
Ich sehe alles gut und ich finde es fantastisch. Nur meine Zeit und es war eine wunderbare Zeit.
4-mal war Hans-Günther Winkler verheiratet, er hat 2 erwachsene Kinder. Seine 4. Frau Debbie, eine amerikanische Springreiterin, starb im Frühjahr 2011 an den Folgen eines tragischen Trainingsunfalls. Für den Rest meines Lebens werde ich trauern, sagte Hans-Günther Winkler danach in einem Zeitungsinterview. Jetzt ist der erfolgreichste Springreiter aller Zeiten gestorben.
Und nochmal Sport. Die Fußball-WM. Im Schaufenster dieser Fußball-Weltmeisterschaft steht heute das Schild Ruhetag. Logisch, also reden wir mal nicht über die verbleibenden Spiele, die kommenden Spiele, sondern über das, was im Hintergrund passiert. Der Deutsche Fußballbund verarbeitet weiter das peinliche Aus seiner Mannschaft in der Vorrunde. Jogi Löw bleibt Bundestrainer, darüber haben wir berichtet, genau wie die allermeisten in seinem Stab. Aber was ist denn eigentlich mit Mesut Özil? Bleibt er auch? Die Debatte um diesen einen Spieler, Andrea Otto, spiegelt ein großes Krisenkapital beim DFB. Was ist denn da der Stand der Dinge heute?
Also Reinhard Grindel hat sich ja jetzt nochmal geäußert heute im Kicker und was ich einen fast lustigen Satz finde, ist, ich wünsche mir mit Blick auf die vergangenen Tage und manche Kommentierungen in den sozialen Netzwerken, dass wir zu einer sachlichen Befassung mit dem Thema kommen. Also über diesen Punkt ist man weit hinaus, das hätte man viel früher angehen müssen, das hat man total verfehlt.
Grindel sagt ja auch sinngemäß, er ist enttäuscht darüber, wie andere Fans auch, dass Özil sich bislang nicht öffentlich zu der Angelegenheit mit dem Foto mit dem türkischen Staatspräsident erklärt hat und seinem künftigen Verbleib oder Nichtverbleib in der Nationalmannschaft und fordert Antworten. Das klingt für manche wie ein Ultimatum. Ist es eins?
Ja, es klingt ein bisschen danach, aber auch da ist der DFB ja komplett selber schuld gewesen. Ich meine, man hatte es ja in der Hand. Als diese Fotos auf den Markt gekommen sind, hätte man einfach härter durchgreifen müssen, hätte sagen müssen, wir brauchen da ein Statement von dir. Der DFB ist ja in dem Fall eine Firma, Mesut Özil ist der Arbeitnehmer und man muss dann schon machen, was der Arbeitgeber sagt. Also in normalen Firmen ist das der Fall, in diesem Fall ist es nicht passiert. Und dass der DFB sich jetzt hinstellt und da, ich sage mal, Nachtritt in Anführungszeichen, das geht nicht in Ordnung.
Das heißt also, wenn dann in der Zeitung zum Beispiel im Tagesspiegel ein Kommentar steht, wo geschrieben wird, die Sache ist jetzt von Seiten des DFB derart dilettantisch wieder hochzukochen, das ist unprofessionell, populistisch und zeugt von Ratlosigkeit und Nervosität, dann sagen Sie, da ist was dran?
Ja, die externe Kommunikation beim DFB könnte man, glaube ich, komplett entlassen. Denn ich habe einen schönen Satz gelesen von Dagmar Freitag, der Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Die sagt nämlich, es ist dermaßen verfahren, dass es jetzt nur noch Verlierer geben kann. Özil, der Verband und die Gesellschaft. Und ich finde, das trifft's, ja. Alles, was jetzt noch kommt, geht einfach nur weiter auf der Verliererstraße. Man hätte dieses Thema vor Wochen regeln müssen. Aber jetzt im Nachhinein zu versuchen, das aufzuarbeiten und dann sagt noch einer was, und noch einer was und noch einer was. Ich glaube, das macht die Sache immer nur noch schlimmer. Das merken wir jetzt. Wir hatten ja nach Bierhoff schon gedacht, oh, jetzt ist auch gut, dann kommt eben Herr Grindel und es wird nicht besser.
Andrea Otto war das mit Einschätzungen zur Causa DFB und Mesut Özil. Herzlichen Dank. Das war das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.